Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon einen schönen guten Abend. The West Wing oder House of Cards. Aufwendig produzierte Streaming-Serien über politische Intrigen in Washington und das Innenleben im Weißen Haus. Doch was Drehbuchautoren für lange Fernsehabende an fiktionalen Charakteren und politischen Winkelzügen erdacht haben, wird derzeit von der politischen Realität in den USA übertroffen. Dramatische Drehungen und Überraschungen fast jeden Tag. Schon jetzt hat dieser Wahlkampf um das Präsidentenamt einen sicheren Platz in den Geschichtsbüchern. Das jüngste Kapitel nach dem Verzicht von Joe Biden auf eine erneute Nominierung am späten Sonntagabend wurde heute zu Beginn der Woche geschrieben. Aus Washington, Nina Barth.
Offiziell hat sich noch niemand aus der Deckung gewagt, der gegen Kamala Harris antreten will. Aber Joe Manchin, Senator aus West Virginia, der im Mai die Demokratische Partei verließ und sich als unabhängig registrierte, hat eine Bewerbung als demokratischer Präsidentschaftskandidat nicht ausgeschlossen.
I don't know. I just will say. We'll just have to say. You would like to see some sort. Have some debates.
Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Aber einige Debatten wären hilfreich, sagte Joe Manchin am Morgen auf CNN. Es sei nicht genug, gegen Donald Trump zu sein. Die Menschen wollten Themen, so Manchin. Aber die große Mehrheit der Demokraten hat kein Interesse an einem Konkurrenzkampf. Auf der einen Seite stehen die Republikaner geschlossen hinter ihrem Kandidaten Donald Trump. Auf der anderen Seite läuft den Demokraten die Zeit davon. Deshalb ist es kaum überraschend, dass sich schnell viele Demokraten hinter Kamala Harris als neue Kandidatin gestellt haben. Ich denke, sie ist die beste Kandidatin, die am besten vorbereitete Kandidatin, sagte der Biden-vertraute und einflussreiche afroamerikanische Abgeordnete James Clyburn aus South Carolina auf CNN.
I do think she's the best candidate.
Er glaube, dass Kamala Harris beim amerikanischen Volk im Vergleich zu Donald Trump die besseren Karten habe. Sie wird dieses Rennen gewinnen, so Clyburn.
I do believe that the American people see her stacked up against Donald Trump. She is going to win this race.
Aber nicht alle haben eine offizielle Empfehlung für Harris ausgesprochen, darunter Barack Obama oder die ehemalige Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Letztendlich sind es die über 4000 demokratischen Delegierten, die auf dem Parteitag Mitte kommenden Monats über ihre Präsidentschaftskandidatin oder ihren Präsidentschaftskandidaten abstimmen. Joe Biden hat die Vorwahlen gewonnen. Die Delegierten hätten für ihn stimmen müssen, aber nicht zwangsweise für Kamala Harris. Ein Gegenkandidat müsste rund 300 Unterstützerstimmen zusammenbekommen, um antreten zu können. Elaine Carmack, Mitglied des Regelausschusses der Demokratischen Partei und Expertin für den Nominierungsprozess, erklärte, was ein möglicher Gegenkandidat von Harris, wie zum Beispiel Joe Manchin, sollte er antreten wollen, tun müsste.
He has to call those delegates and say, I'm better equipped to challenge Donald Trump than is Kamala Harris. That's a hard job to do.
Er müsse die Delegierten anrufen und sagen, er sei besser geeignet, Donald Trump herauszufordern als Kamala Harris. Das sei eine schwierige Aufgabe. Und Carmack appellierte an die Demokratische Partei, nun keine Grabenkämpfe aufzuführen.
If there were a couple months, maybe we could have had a bunch of other people in the field. There's no time.
Hätten wir ein paar Monate mehr Zeit gehabt, hätten wir vielleicht noch ein paar andere Leute aufstellen können. Aber wir haben keine Zeit, so Carmack.
Aus Washington, Nina Barth. Noch nie seit Inkrafttreten der Verfassung von 1789 war eine Frau Präsidentin der USA. Sollte Kamala Harris die Wahl im Herbst gegen Donald Trump gewinnen, würde die 59-jährige Demokratin deshalb Geschichte schreiben. Lange stand sie im Schatten von Joe Biden, kaum in der Lage, eigene Themen und Akzente zu setzen. Jetzt steht Kamala Harris im Rampenlicht. Jede politische und persönliche Facette wird ausgeleuchtet. Dazu gehört auch ihre Herkunft als Tochter eines Wirtschaftswissenschaftlers aus Jamaika und einer Krebsforscherin aus Indien. Die Heimat ihrer Mutter ist für Kamala Harris Teil ihrer Identität und von besonderer Bedeutung. Und dort wird die mögliche Nominierung deshalb mit großem Interesse registriert. Aus Neu-Delhi, Peter Hornung.
Für Mohan Rawat ist es klar. Wenn eine Inderin Präsidentin wird, ist das eine großartige Sache. Ich bin sicher, sie tut auch was für uns. Kamala Harris ist für den Mann aus Delhi einfach eine Inderin, auch wenn das natürlich nicht ganz exakt ist. Ihre Mutter, eine Biologin und Krebsforscherin, kam aus Indien. Ihr Vater, ein Wirtschaftswissenschaftler, hat jamaikanische Wurzeln. Kamala Devi Harris, so lautet ihr vollständiger Name. Kamala steht in der altindischen Gelehrtensprache Sanskrit für die Lotusblume, Devi steht für Göttin. Und fast als solche haben sie Harris bereits gefeiert, als sie 2020 zur Vizepräsidentin gewählt wurde. In einem Dorf mit dem fast unaussprechlichen Namen Tulasendrapuram. Es liegt im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Hier kommt die Familie von Kamalas Mutter Shamla Gopalan her. Und auch wenn man sich schwer tut, noch echte Verwandte zu finden, sie verehren die berühmte Frau, deren Vorfahren aus dem Dorf kommen. Überall Kamala-Plakate. Und sie feierten 2020 religiöse Zeremonien, um ihr Glück zu wünschen. Die indische Familie von Harris ist vor langer Zeit in Indiens Großstädte gegangen, nach Chennai oder in die Hauptstadt Neu-Delhi. Hochgebildete Menschen, die aus der obersten Kaste der Brahmanen stammen. Sie sind modern und nach Westen orientiert und entsprechen gar nicht den Klischees, die viele von Indien haben. Harris selbst sprach einmal vor 5 Jahren, damals noch als Senatorin, in einem YouTube-Video über ihre Mutter und ihre Familie. Meine Mutter kam mit 19 alleine hierher. Mein Großvater war sehr fortschrittlich und sie wollte Naturwissenschaften studieren. Und das ist das wirklich Interessante. Die Leute haben diese Vorurteile und ja, Missverständnisse, wie Inder eigentlich sind. Zumindest kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Mein Großvater war sehr progressiv. Seine Tochter wollte etwas Bestimmtes studieren und er meinte nur, mach doch. Ihre Mutter Shamla starb bereits 2009, hat sie noch als Attorney General von Kalifornien erlebt, also quasi als Justizministerin des US-Bundesstaates. In Delhi hat Harris noch einen Onkel, Gopalan Balachandran heißt er. Und der äußerte sich anlässlich der Vereidigung als Vizepräsidentin.
Shamla would have been immensely proud.
Shamla wäre unglaublich stolz. Das sieht man auf dem Foto, als Kamala den Eid als Justizministerin ablegte. Es wäre für sie unfassbar gewesen zu sehen, dass sie als Vizepräsidentin vereidigt wird. Und nun vielleicht sogar US-Präsidentin? Das ist zwar noch ein weiter Weg, aber Indien macht sich schon mal bereit. Ohnehin ist man es hier gewohnt, Menschen mit indischen Wurzeln weltweit in Spitzenpositionen zu sehen. Bis in dieses Jahr hatten beispielsweise Portugal, Irland und Großbritannien Premierminister mit indischen Wurzeln. Und auch die Chefs von vielen der wichtigsten Internet- und Softwarekonzerne stammen aus indischen Familien.
Peter Hornung. Auch wenn offiziell auf Seiten der Bundesregierung man sich heraushält aus dem US-amerikanischen Wahlkampf, es ist kein Geheimnis, die Ampelparteien und auch die Union drücken den Demokraten beide Daumen. Nur die AfD hofft auf eine Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Jetzt nach dem angekündigten Rückzug von Joe Biden werden die Karten für die Wahl im November neu gemischt. Mit Kamala Harris als wahrscheinliche neue Kandidatin dürften die Chancen der Demokraten wieder steigen. Entsprechend auch die Laune in Berlin. Von dort Gabor Hallasch.
Der Kanzler und der Präsident, sie sitzen vor dem Kamin im Oval Office im Weißen Haus. Die Atmosphäre im Februar wirkt vertraut. Olaf Scholz und Joe Biden verstehen sich, gerade wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Der Kanzler hat den Präsidenten immer verteidigt, wenn Zweifel aufkamen und eine Frage immer lauter gestellt wurde: Wie fit ist Joe Biden? Auch als er zuletzt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj als Präsident Putin ankündigte.
Versprecher passieren und wenn man alle immer genug beobachtet, findet man auch genug.
Olaf Scholz nennt Joe Biden seinen Freund auch heute, als er in Bayern die Bundeswehr besucht.
Ich selber habe mich mit ihm sehr gut verstanden und tue das unverändert. Und er hat sehr dazu beigetragen, dass die transatlantische Zusammenarbeit einen großen Fortschritt gemacht hat, was ich wichtig finde für unsere gemeinsame Sicherheit.
Auch die deutsche Außenministerin zollt Joe Biden Respekt und Annalena Baerbock lobt, dass Biden dafür gesorgt habe, dass es besser laufe zwischen Europa und den USA. Gerade in diesen Zeiten. Die NATO sei stärker als je zuvor. Baerbock wirbt aber auch dafür, sich nicht allein auf den zukünftigen Mann oder die zukünftige Frau im Weißen Haus zu verlassen.
Unabhängig vom Ausgang der Wahl gilt, wir müssen mehr in unsere eigene Sicherheit investieren. Europa muss stärker werden, gerade im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Da stimmt auch der Verteidigungsminister zu. Boris Pistorius will den Wahlkampf in den USA aber nicht kommentieren.
Die Folgen eines Wahlausgangs sind für uns von Interesse, aber viel bedeutsamer ist, wie wir, wie Europa, wie die europäischen NATO-Partner ihre Hausaufgaben machen. Wir sollten weniger auf das Weiße Haus schauen, als darauf, wie wir unsere Rolle noch besser wahrnehmen können in Zukunft.
Egal wer gewinnt, die Bundesregierung bereite sich auf unterschiedliche Szenarien vor, erklärt sie heute. Doch könnte im Weißen Haus schon bald nicht mehr Joe Biden sitzen? Was wäre, wenn er schon jetzt an seine Stellvertreterin übergeben würde und Kamala Harris als Präsidentin in den Wahlkampf ziehen würde? Diese Frage wirft Jürgen Hart auf, der außenpolitische Sprecher der Union.
Wenn er aus gesundheitlichen Gründen sagt, ich muss als Präsident mein Amt aufgeben, dann braucht es meines Wissens nur einen Bundesrichter und eine Bibel. Und Kamala Harris ist Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika.
Wäre Harris eine gute Kandidatin? Diese Frage beantwortet die Bundesregierung nicht, denn sie wolle sich nicht in den US-Wahlkampf einmischen.
Aus Berlin, Gabor Halasch. Es ist das letzte reguläre Treffen der EU-Außenminister vor der Sommerpause und auf der Tagesordnung eigentlich geplant vor allem weitere Beratungen über die beiden Kriege in Gaza und der Ukraine. Doch die Nachricht vom späten Sonntagabend aus Washington rückte zumindest informell auf die Tagesordnung in Brüssel. Peter Kapern, wie geschlossen sind die EU-Reaktionen auf die aktuelle Entwicklung in den USA?
Ja, sie sind vor allem mal geschlossen zurückhaltend. Das hat ja gerade schon angeklungen in dem Beitrag, den wir aus Berlin gehört haben. Die Äußerungen von Annalena Baerbock dort, das sind jene Äußerungen, die sie hier in Brüssel getan hat am Rande des EU-Außenministertreffens. Und sie lagen eigentlich auf einer Linie mit dem, was hier alle Außenminister gesagt haben. Es gab viel Lob für Joe Biden aus zwei Gründen. Erstens wurde ihm großer Respekt gezollt dafür, dass er, wie Annalena Baerbock es sagte, die Interessen des Landes über seine eigenen gestellt habe. Und zweitens auch dafür, dass, wie Baerbock ebenso sagte, die Beziehungen Europas zu den USA noch nie so gut gewesen seien wie jetzt am Ende der Präsidentschaft von Joe Biden. Über Kamala Harris gab es nur wenige Äußerungen. Der eine oder andere Minister erinnerte daran, dass man sie hier in Europa schon wahrgenommen habe, etwa wenn sie die Münchner Sicherheitskonferenz besucht hat. Aber wie gesagt, es gilt hier Zurückhaltung. Man will nicht den Eindruck erwecken, sich in den amerikanischen Wahlkampf einzumischen. Und außerdem weiß man ja auch nicht, wie die Sache ausgeht. Und man wird ja mit jedem Sieger der US-Präsidentschaftswahl zurechtkommen müssen. Auch daran haben hier einige Minister erinnert. Wer immer die Wahlen gewinnt, wir werden uns um gute Zusammenarbeit bemühen, hieß es hier.
Aktuell wird die gemeinsame europäische Außenpolitik ja vor allem belastet durch die internationalen Alleingänge von Ungarns Ministerpräsident Orbán. Sie werden auf eine Bewährungsprobe gestellt. Wie lautet hier jetzt die gemeinsame Marschrichtung?
Naja, es gibt keine. Das ist das Problem. Wenn es noch eine gemeinsame Marschrichtung gibt, dann nur insofern, als dass man sich einig ist im Urteil über das, was Viktor Orbán da seit Beginn der ungarischen Ratspräsidentschaft getrieben hat. Seine Besuche in Moskau, in Peking und bei Donald Trump auch noch in Mar-a-Lago, also nicht nur bei Wladimir Putin und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi, sondern eben auch in Florida. Und da ist das Urteil einhellig, dass dies eine Anmaßung gewesen sei. Die Ratspräsidentschaft in der EU stehe eben nicht für die außenpolitische Vertretung der Europäischen Union. Das sei die Aufgabe von Charles Michel. Außerdem ist deutlich geworden, dass wirklich alle hier durch die Bank die Nase voll haben von Viktor Orbán dafür, dass seine Regierung die EU-Partner als Kriegsverbrecher Förderer in der Ukraine bezeichnet, davon, dass er so massiv Beschlüsse hier auf europäischer Ebene immer wieder blockiert, beispielsweise zurzeit noch immer die Aufstockung der europäischen Friedensfazilität, aus der sich Mitgliedstaaten ihre Waffenhilfen für die Ukraine erstatten lassen können. Das liegt auf Eis, dieses Projekt im Moment. Also die 26 haben die Nase voll von Viktor Orban, aber sie können sich nicht darüber einigen, wie man jetzt darauf reagieren soll. Es hat ja den Vorschlag von Josep Borrell gegeben, das informelle Außenministertreffen in Ungarn zu boykottieren. Da sind sich aber nicht alle einer Meinung. Die großen Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, Italien sind dagegen, ebenso wie Nachbarländer, die sagen, naja, ich lebe in Nachbarschaft zu den Ungarn, ich muss gute Beziehungen zu dieser Regierung haben, da kann ich bei solchen Boykottdingen nicht mitspielen. Andere Länder, wie beispielsweise Schweden, Litauen, die fordern einfach das informelle Außenministertreffen in Budapest nicht zu besuchen. Und es hatte sogar kurzfristig die Überlegung gegeben, dieses Außenministertreffen nach Kiew zu verlegen, sozusagen als gemeinsamen Nenner, um sozusagen Orban die Möglichkeit zu nehmen, sich da in der Sonne des politischen Erfolgs zu sonnen. Aber auch darauf konnte man sich nicht verständigen. Und jetzt muss Josep Borrell, der Außenbeauftragte der Europäischen Union, mit diesem Durcheinander umgehen, zu irgendeiner Entscheidung kommen, wie die ausfällt. Das erläutert er möglicherweise in diesen Minuten, in denen wir uns unterhalten, weil jetzt gerade die Abschlusspressekonferenz des Außenministertreffens begonnen hat.
Sie werden uns darüber in den kommenden Sendungen dann auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für diese Information live aus Brüssel, Peter Kapern. Sitzungen der Ministerräte in den Hauptstädten der jeweils amtierenden EU-Ratspräsidentschaft gehören zu den festen Gepflogenheiten europäischer Politik. Die Entscheidung der meisten EU-Regierungen, aktuell keine hochrangigen Vertreter zu den EU-Treffen nach Budapest zu schicken, ist deshalb ein klares Signal an die Regierung Orban. Auch das heute beginnende informelle EU-Treffen der Justiz- und Innenminister wird von der aktuellen Missstimmung überschattet. Aus Budapest, Caroline Born.
Nicht mal die Hälfte der EU-Innenminister ist zum Treffen nach Budapest gekommen. Gastgeber Ungarn lässt sich nichts anmerken.
Jelen pillanatban 10 Minister vett részt ezen az ülésen. Úgy gondolom, hogy ez a békeidőszakhoz képest is egy megfelelő létszám.
10 Minister hätten teilgenommen. Das sei angemessen, so Innenminister Sándor Pinter nach dem informellen Treffen. Dass keine Kommissare nach Budapest kommen, hat die EU-Kommission bereits in der vergangenen Woche angekündigt, als Reaktion auf den Beginn der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft. Ministerpräsident Viktor Orban traf nach seinem Besuch in Kiew den russischen Präsidenten Wladimir Putin, um mit ihm über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Die nächste Station war Peking für ein Gespräch mit Putins wichtigstem Verbündeten, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Auch ein Teil der EU-Mitgliedstaaten schickt lediglich Staatssekretäre, Botschafter oder Beamte, zum Beispiel Litauen.
Some ministers chosen not to attend. Either it's boycott or some hot weather in Budapest.
Einige Minister hätten sich dazu entschieden, nicht zu kommen. Ein Boykott. Oder doch das heiße Wetter in Budapest, scherzt Arnoldas Abramovičius, der den litauischen Innenminister vertritt. Er ist der Einzige, der zumindest andeutet, dass er nicht mit Orbans Reisediplomatie einverstanden ist. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser lässt sich aus Termingründen vertreten. Eine französische Staatssekretärin, die anstelle ihres Ministers angereist ist, erklärt das mit den Olympischen Spielen.
Olympic Games, you know, we have a lot of subjects of security and I think it's very important for him to stay in Paris.
Deswegen müsse Frankreichs Minister in Paris bleiben, so Sabrina Agresti-Rubasch. Beschlüsse werden in Budapest ohnehin nicht gefasst. Solche informellen Treffen dienen vielmehr dazu, sie vorzubereiten oder sich auszutauschen. Außerdem ist der rotierende Ratsvorsitz eine Gelegenheit für das jeweilige Land, sich zu präsentieren. Seit Ungarn die Präsidentschaft Anfang Juli übernommen hat, ist das anders. Viele Länder haben sich von Orbans Moskau-Reise abgegrenzt. Allerdings gibt es auch Lob vom slowakischen Regierungschef Robert Fico, von dem auch sonst pro-russische Töne kommen. Wenig überraschend befürwortet sein Innenminister Matusz Schutak-Eshtok die, wie er sagt, Friedensinitiative Orbans.
We as the Slovakia said that we fully support Hungary and their initiative for peace. So that's the reason why I'm here.
Deswegen sei er gekommen, so der Slowake. dass es eigentlich einiges zu besprechen gibt für die Innenminister, gerät in den Hintergrund. Über die Hälfte der Mitgliedstaaten fordert härtere Asylregeln, nachdem die neuen, strengeren Beschlüsse noch nicht mal umgesetzt sind. Darüber reden könne man natürlich trotzdem, auch wenn er seine Amtskollegen vermisse, so Österreichs Innenminister Gerhard Karner.
Ich denke, es sind viele Minister da, die bereit sind, hier nächste Schritte zu machen. Und daher, glaube ich, ist es wichtig, dass dieses Treffen heute auch stattfindet und auch viele Minister da sind.
Während der Großteil zu Hause geblieben ist und dafür einen Vorwand vorschiebt oder Kritik äußert, zeichnet sich ab, ein geschlossenes Bild gibt die EU gegenüber Ungarn nicht ab.
Aus Budapest für den Deutschlandfunk Caroline Born. Jede Minute stirbt laut den Zahlen der Vereinten Nationen ein Mensch an den Folgen von AIDS. Und dennoch ist die Immunschwächekrankheit weitgehend vom Radar der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwunden. Trotz aller neuen Medikamente ist AIDS aber immer noch eine Krankheit, mit der sich jeder anstecken kann und die nicht geheilt werden kann. Weltweit leben knapp 40 Millionen Menschen mit HIV. In Deutschland sind es rund 100.000 Menschen. In dieser Woche treffen sich in München Experten aus mehr als 175 Ländern zum Austausch ihrer neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Philipp Artelt.
Auftakt zur Welt-AIDS-Konferenz in München. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gekommen. Ein wichtiges Zeichen, dass auch die Spitzenpolitik das Thema HIV weiterhin ernst nimmt. Dazu gibt es allen Grund. In Deutschland haben sich zuletzt wieder mehr Menschen mit HIV infiziert. Die wahren Probleme liegen aber in anderen Weltregionen. Darauf weist die Präsidentin der Internationalen AIDS-Gesellschaft Sharon Lewin hin.
Wir haben uns hier in München zusammengefunden, weil Deutschland beispielhaft reagiert hat auf die HIV-Pandemie. Aber vor allem sind wir hier, weil wir damit nahe an Osteuropa sind. Osteuropa und Zentralasien machen uns große Sorgen, denn dort werden mit am wenigsten Menschen mit HIV medizinisch behandelt.
Dabei gibt es so viele gute Nachrichten. Wissenschaftler aus Deutschland berichten auf der Konferenz von einem weiteren HIV-Patienten, der geheilt wurde, mit Hilfe einer Stammzellentherapie. Und es geht um ein Medikament, das künftig eine Infektion mit HIV verhindern könnte. Nur 2 Spritzen pro Jahr würden als Prophylaxe reichen. Schon heute können Menschen mit HIV ein weitgehend normales Leben führen, wenn sie nur die richtigen Medikamente bekommen. Die Hindernisse liegen auf politischer Seite. Christoph Spinner, Co-Vorsitzender der Konferenz.
Wir sehen ein Erstarken der rechten Kräfte und das ist häufig verbunden mit der Kriminalisierung von Menschen, die ein besonders hohes Infektionsrisiko mit HIV haben, Männer, die Sex mit Männern haben, drogengebrauchende Sexarbeitende. Und wir wissen aus vielen Ländern, dass die Kriminalisierung häufig zum Verlust des Zugangs zur Medizin führt oder anders ausgedrückt, wo HIV nicht diagnostiziert und nicht erfolgreich behandelt wird, kann es sich auch viel leichter verbreiten.
Die Konferenz ist ein Aufruf, die globale AIDS-Krise nicht vor lauter anderen Krisen und Kriegen auf der Welt zu vergessen. Diese Krisen bedingen sich auch gegenseitig und so sprechen Wissenschaftler und Aktivisten in München auch darüber, wie zum Beispiel von HIV betroffene Flüchtlinge aus der Ukraine, aus dem Sudan oder aus den palästinensischen Gebieten Hilfe bekommen können. Forschung, neue Medikamente und Kampagnen sind teuer und so werben die Teilnehmer der Konferenz für mehr Geld. Gerade seit der Covid-Krise sei der Kampf gegen HIV und AIDS vernachlässigt worden, sagen Fachleute.
Hier gibt es offensichtlich einen ganz erheblichen Finanzierungsrückgang, wie die UNAIDS auch berichtet. Und das stimmt uns nachdenklich, denn am Ende kann der Kampf gegen HIV nur global gewonnen werden. Weltweit leben 40 Millionen Menschen mit HIV, etwa jeder Vierte hat keinen Zugang zur Therapie und bei Kindern sogar jedes zweite Kind nicht.
Die Vereinten Nationen fordern, dass bis zum kommenden Jahr 90% der HIV-Infizierten eine Therapie bekommen. Dann, so die Hoffnung, könnte die Krankheit endgültig besiegt werden. Die Medizin ist bereits so weit, sie muss jetzt aber die Menschen überall auf der Welt erreichen.
Nicht nur medizinisch geht der Kampf gegen AIDS weiter, auch auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene braucht es weiter Aufklärung über die Gefahren der Immunschwächekrankheit und die Möglichkeiten, sich vor einer Infektion zu schützen. Mit Sorge blicken Experten deshalb auf die politische Entwicklung weltweit. Etwa in Uganda. In dem ostafrikanischen Land droht Homosexuellen seit einem Jahr die Todesstrafe. Das gefährdet die großen Fortschritte des Landes im Kampf gegen HIV. Christopher Ungar berichtet.
Es ist ziemlich ruhig in der Klinik Icebreakers in Ugandas Hauptstadt Kampala. Ein einziger Arzt ist im Dienst, die anderen Mitarbeiter arbeiten von zu Hause. Seit 2012 haben sie hier Homosexuelle, die mit HIV infiziert sind, mit Medikamenten versorgt. Bis zu 30 Patienten kamen so täglich. Inzwischen sind es nur noch 2 oder 3 am Tag. Wir sind besorgt, was mit den Patienten passiert, wenn sie nicht regelmäßig ihre Medikamente bekommen. Denn die Medizin, die das HIV-Virus in Schach hält, muss regelmäßig genommen werden, zu festen Zeiten. Seit dem vergangenen Jahr steht Homosexualität in Uganda unter Strafe. Das hat Folgen für diejenigen, die mit dem HIV-Virus infiziert sind. Sie haben zu Recht Angst und trauen sich nicht mehr in die Einrichtungen, in denen sie die dringend notwendige Versorgung bekämen, die den Ausbruch und die Weitergabe des Virus verhindern kann.
We are going to reinforce the law enforcement officers to make sure that homosexuals have no space in Uganda.
Als im vergangenen Jahr das Anti-Homosexuellen-Gesetz in Uganda verabschiedet wurde, gab es dafür im Land viel Beifall. Von rund 350 Abgeordneten stimmte nur einer gegen das Gesetz. Nun drohen lange Haftstrafen, nicht nur für Homosexuelle, sondern auch für die Unterstützung von Homosexualität. Das bleibt nicht ohne Folgen, sagt Richard Luzimbo. Er ist Gründer einer NGO, die sich in Uganda um die Menschen kümmert, deren Ansteckungsrisiko mit HIV besonders groß ist. Sexarbeiterinnen und Arbeiter und eben auch Homosexuelle. Wir beobachten Diskriminierung auf so vielen Ebenen. Leute werden aus ihren Häusern geworfen, sie werden von ihren Familien verstoßen und in der Öffentlichkeit angegriffen. Und wir sehen, wie den Menschen Hilfe verwehrt wird in Krankenhäusern. Denn jetzt gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür, Menschen aus der LGBTQ-Community wegzuschicken. Dass gerade dieser Community, also Lesben, Schwulen, Bisexuellen, medizinische Hilfe verwehrt wird, ist fatal, denn 25% der Neuinfektionen mit HIV passieren in Uganda genau in dieser Gruppe. Dabei hatte Uganda enorme Fortschritte im Kampf gegen das HIV-Virus gemacht. In den 1980er Jahren war fast jeder dritte Einwohner des Landes infiziert. Das Land wurde ein Vorreiter in Sachen Aufklärung, Tests und Behandlung und so konnte die Lage deutlich verbessert werden. Heute sind es noch 6% der Bevölkerung, die mit HIV infiziert sind. Doch die Sorge ist groß, dass das Land im Kampf gegen HIV nun Rückschritte macht.
Christopher Unger. Südafrika ist ein Traumziel für Tier- und Naturliebhaber aus aller Welt. Doch außerhalb der Nationalparks ist Südafrika auch ein gefährliches Reiseziel. Vor allem in den Großstädten lauern viele Gefahren. Heute beginnt im Nordosten des Landes der Prozess gegen 3 Tatverdächtige. Sie sollen vor 2 Jahren einen deutschen Urlauber erschossen haben. Aus Johannesburg, Stefan Überbach.
3. Oktober 2022. Ein deutsches Ehepaar ist mit 2 Freunden im Auto unterwegs zur Mdluli Safari Lodge im weltberühmten Krüger Nationalpark. Wenige Kilometer vor einem der Haupteingänge, dem Numbi Gate, wird der Wagen von bewaffneten Räubern gestoppt. Die Männer fordern die Touristen auf, Türen und Fenster zu öffnen. Als der Fahrer, der 67-jährige Jörg Schnarr aus Fulda, das Fahrzeug stattdessen verriegelt, wird er von einem der Männer erschossen. Anwohner sowie Schüler und Lehrer aus einer benachbarten Schule liefen kurz nach dem Schuss auf die Straße. Die Täter flüchteten, ohne Beute gemacht zu haben. Wenig später wurden 3 Männer im Alter zwischen 36 und 39 Jahren unter dringendem Tatverdacht festgenommen.
These guys was not from our community. And our people were actually the ones that were suffering.
Sie stammen nicht aus unserer Gegend, aber die Leute von hier sind die Leidtragenden, sagt der Hotelier Chris Schalkweg. Die Region gehört zu den ärmsten des Landes. In vielen Dörfern haben 80% der Menschen keinen Job. Der Tourismus ist die wichtigste Einnahmequelle. Und nach dem brutalen Überfall bleiben die Urlauber erstmal weg. Denn der Mord ist ein großes Thema in den Zeitungen, im Radio, im Fernsehen und natürlich in den sozialen Medien.
It was devastating for the tourism industry, not only of our lodge, but to the industry and the area.
Für die Tourismusindustrie war das verheerend, nicht nur für unsere Lodge, sondern für die gesamte Branche in der Region. Auch deshalb sind die Sicherheitsvorkehrungen in der Gegend inzwischen deutlich verstärkt worden. Linda Grimbeck von der regionalen Wirtschaftskammer.
Wir haben, wie versprochen, Überwachungskameras auf beiden Seiten des Numbi Gates installiert. Wir haben auch Kameras zur Nummernschilderkennung auf dieser Straße angebracht und auf allen wichtigen Zufahrtsstraßen in der Region. Die Systeme werden in diesem Moment sogar noch weiter ausgebaut.
speak.
Außerdem wurden Bodenschwellen, die den Verkehr beruhigen sollen, entfernt, damit Urlauber nicht ohne Not bremsen müssen und damit leichte Beute für Kriminelle werden. Die Strecken sind besser ausgeschildert, Sicherheitsdienste fahren verschärft Streife, Drohnen überwachen das Gelände aus der Luft, damit die Polizei im Notfall schnell reagieren kann. Gegen die drei Tatverdächtigen im Fall Jörg Schnarr hat jetzt in der Kleinstadt Kabukweni im Nordosten des Landes das Hauptverfahren begonnen. Als die Angeklagten in den Saal geführt werden, versuchen sie, ihre Gesichter hinter Kapuzen und Atemschutzmasken zu verstecken. Die Anklage ist schwerwiegend. Sie lautet auf Mord, versuchten Mord, Raub und illegalen Waffenbesitz.
Der Bericht von Stefan Überbach am Ende dieser Sendung. Das Team dankt fürs Zuhören und wünscht Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein.